Anfang 2014 taucht nun also der Islamische Staat auf. Zumindest taucht er für mich auf. Ich habe den vorher nicht auf dem Bildschirm gehabt. Und zwar mit den ersten militärischen Erfolgen im Südirak. Der Islamische Staat, was ist das eigentlich für eine Formation?
Diese Organisation hat sich gegründet 2004 im Irak als eine Abspaltung der Al-Qaida. Dieser Herr Baghdadi, Al-Baghdadi ist ja eine sehr schemenhafte Figur, tritt selten auf. Jetzt heißt es, er sei getötet worden bei einem Luftangriff. Gestern Abend habe ich das gelesen. Diese Gruppierung besteht wie die anderen Kampfverbände, also auch wie die Nusra-Front, aus Söldnern, die also angeworben worden sind, um in den Reihen des Islamischen Staats zu kämpfen. Vor allen Dingen aus arabischen Ländern, aber auch aus europäischen Ländern, wie wir wissen, und auch aus Zentralasien. Und es ist so, dass auf der irakischen Seite sie unterstützt werden, offenbar von oppositionellen, irakischen oppositionellen Mitgliedern der früheren Baath-Partei, die ja von den Amerikanern verboten wurde, Angehörige der früheren irakischen Streitkräfte, die ja aufgelöst worden sind damals nach der US-amerikanischen Invasion 2003 und die also in einer Opposition stehen gegen die Regierung in Bagdad. Und die sich dieser Gruppierung des Islamischen Staates angeschlossen haben in einer Situation, wo sie gedacht haben, wenn wir sie unterstützen in Mosul, dann können wir sozusagen als irakische Opposition von dort aus unseren Kampf gegen die Regierung in Bagdad fortsetzen. Wer auch mit den Islamischen Staat unterstützt, sind sunnitisch-muslimische Stämme im Westen des Iraks, also im Grenzgebiet, im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Das sind ja diese Stämme, die leben im Irak und in Syrien, in Jordanien und Saudi-Arabien, die ziehen hin und her mit ihrem Vieh. Und das ist eigentlich eine Klientel, die diesen Islamischen Staat auch unterstützt. Manche junge Männer schließen sich da an, sie werden bewaffnet, sie werden gekleidet, sie werden, es ist aufregend für sie, aufregender als das Leben da auf dem Land in so einem Stamm. Und sie kriegen Geld. Das spielt natürlich alles eine wichtige Rolle, also auch jemand zu sein, ne? Also es gibt ja viel internationale Aufmerksamkeit auf diese Gruppierung und das ist natürlich etwas, was diese Formation auch anziehend macht. Es gibt natürlich auch Stämme, die sich total dagegen verwahren, die aber dann bestraft werden. Also man hat sie hingerichtet, man hat sie vertrieben, man hat ihnen alles kurz und klein geschlagen. Also wer sich eben halt diesem Islamischen Staat, dem Selbsternannten, nicht anschließt, muss eben halt mit einer ganz brutalen Bestrafung rechnen.
Sie sagen also, in Syrien haben wir es mit Söldnern, ausländischen Söldnern vor allen Dingen zu tun. Und im Irak haben wir eine Koalition mit ehemaligen Ba'thisten und mit ehemaligen irakischen Militär, was also aufgelöst worden ist, als die USA dann in den Irak einmarschiert sind, 2003. Jetzt im Irak selbst, bei den Gebieten, die dieses Bündnis, was ja eigentlich gar nicht zusammenpasst, von säkularen Ba'thisten auf der einen Seite und diesen Fundamental-Islamisten des Islamischen Staates auf der anderen Seite. Wer gibt denn da in den Gebieten, die jetzt da erobert worden sind, denn den Ton an?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Es sind Gebiete, wo ich gar nicht hinkomme. Ich bin zwar im Irak gewesen und habe auch mit Leuten gesprochen, die aus diesen Gebieten kommen, aber es ist vermutlich eine Mischung. Also es scheint so zu sein, dass die Kommandeure dieses selbsternannten Islamischen Staates versuchen, die lokale Bevölkerung einzubinden in ihr Regierungssystem, wenn man das mal so nennen will. Das heißt, sie versuchen also Angestellte der Stadtwerke, Angestellte der Krankenhäuser, der Schulen, der Universitäten dazu zu bringen, dass sie mit ihnen kooperieren, dass sie sagen, macht eure Arbeit weiter, damit das hier weiter funktioniert. Aber nach unserer Maßgabe natürlich, also zum Beispiel in Universitäten, dass Mädchen nicht mehr studieren sollen und so weiter. Aber sie versuchen eben die vorhandene Zivilbevölkerung einzubinden in ihr System. Und das gibt eine Analyse, das ist allerdings eine US-amerikanische Geheimdienstanalyse, die sagt, dass dieser sogenannte Islamische Staat das so macht, hat damit zu tun, dass die Leute, die dort also das Sagen haben, in US-amerikanischen Gefängnissen gesessen haben, in Irak, also zur Zeit der Besatzung, und praktisch die Vorgehensweise der US-amerikanischen Armee übernommen haben. Die Armee hat ja auch im Kampf jetzt gegen andere aufständische Gruppen, ist die US-Armee so vorgegangen, sind da militärisch vorgegangen, haben ein Gebiet gesäubert, wie man sagt. Und dann haben sie versucht, also von den bewaffneten Elementen gesäubert, und dann haben sie versucht, die Zivilbevölkerung einzubinden in ihr System der Kooperation. Und dass diese Gruppierung des Islamischen Staates es ähnlich machen würde, heißt es in dieser Analyse. Das sind alles Erklärungsmuster. Letztendlich kann man es nur beurteilen, wenn man tatsächlich mal in so einem Gebiet gewesen ist. Und wenn ich also mit Leuten spreche, die zum Beispiel aus Raqqa kommen, nach Damaskus kommen, Familien, die in Damaskus zu tun haben, die erzählen eigentlich, dass es durchaus so ist, also dass diese Kämpfer des Islamischen Staates eine bestimmte Funktion, vor allen Dingen im Polizeibereich und im militärischen Bereich, übernehmen, dass sie aber ansonsten versuchen, die sonstige syrische Bevölkerung, oder vermutlich ist es ähnlich in Mosul, also die irakische Bevölkerung, versuchen zu halten, indem sie sie in ihren Positionen belassen, um sie dann einzubinden in ihr System, was sie planen. Aber die Leute, mit denen ich in Damaskus gesprochen habe, die lehnen die alle ab.
Aber wenn ich jetzt mal die Frauenfrage nehme, die Sie gerade jetzt erwähnt haben, und dann höre, Frauen dürfen nicht mehr studieren oder sollen sich voll verschleiern, dann deutet das doch darauf hin, dass sich die fundamentalistisch-islamistische Islamische Staat da deutlich mehr durchsetzt gegenüber den säkularen Batisten, die ja zumindest ein gewisses Maß an Geschlechtergleichheit realisiert hatten, oder? Kann man das nicht sagen?
Also im Irak, ich finde diese Entscheidung von der irakischen Opposition überhaupt nicht nachvollziehbar, sich mit so einer Gruppierung einzulassen. Da müssen sie eigentlich verlieren. Sie haben das schon mal, den gleichen Fehler schon mal gemacht, 2004, 2005, als sie sich damals mit den Gruppen der Al-Qaida im Irak eingelassen haben. Das hat auch dazu geführt, dass ihre eigenen Leute ermordet wurden und dass sie mit ihren politischen Zielen überhaupt nicht weiterkamen. Also ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.
Frau Leukefeld, weil das in den Mainstream-Medien fast nie drin ist, aber ich las Berichte, dass schiitische Milizen auch mit äußerster Brutalität in sunnitischen Gebieten des Irak zu Werke gehen. Stimmen diese Berichte Ihrer Einschätzung nach?
Also ich weiß wohl, dass es schiitische Milizen gibt im Irak, die seit 2003 eigentlich schon sehr übel sich aufgeführt haben. Nicht nur gegenüber Sunniten, aber vorwiegend. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Badr-Brigaden, die damals 2003 im Zuge der US-amerikanischen Invasion im Irak aufgetaucht sind, das waren Leute, die sich rekrutierten aus Irakern, die im Iran gelebt haben, und die waren sozusagen im Iran zu Kämpfern ausgebildet worden, um dann, die haben im Zuge der Invasion, also praktisch in Kooperation mit den ausländischen Truppen, sind die also vorgegangen gegen die irakischen Institutionen und Vertreter dieser Institutionen. Und aus diesen Badr-Brigaden haben sich eben halt Milizen, Sondermilizen herausgebildet, die teilweise im Auftrag des Innenministeriums unter Maliki gearbeitet haben oder gewütet haben, muss man sagen, die tatsächlich sehr, also menschenverachtend vorgehen. Inwieweit diese letzten Meldungen stimmen, das kann ich nicht bestätigen, weil ich also zu wenig eigentlich mit Leuten dort gesprochen habe jetzt in den letzten Monaten. Aber ich weiß, dass sie im Einsatz sind und sicherlich.
Und an der Seite der irakischen Armee.
An der Seite der irakischen Armee.
Dieser islamische Staat, hat er ein politisches Programm?
Ich kenne das nicht. Also das Programm, was sie haben, ist ein religiöses Programm. Sie wollen das Kalifat wieder errichten. Alle Ungläubigen sollen daraus vertrieben werden oder vernichtet werden. Und die anderen Buchreligionen, die es gibt, also das Judentum und das Christentum, die ja als Religion des Buches bezeichnet werden, müssen sich unterwerfen und unterordnen, so wie es im Kalifat auch während des Osmanischen Reiches gewesen ist. Das ist eigentlich der Gedanke des Kalifats. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit dieser Gedanke im 21. Jahrhundert in der arabischen muslimischen Bevölkerung tatsächlich eine Grundlage hat. Ich kenne viele sehr gläubige Menschen, die auch ganz starke Gegner der jetzigen Regierung in Syrien sind, die aber eben halt diesen Islam total, diesen islamischen Staat in Anführungsstrichen total ablehnen.
Hat der islamische Staat im Irak oder in Syrien überhaupt so etwas wie eine Massenbasis?
Meiner Ansicht nach nicht. Keine Massenbasis, nein.
Wer unterstützt, gleiche Frage wie bei der Nusra-Front, wer unterstützt den islamischen Staat?
Die Türkei unterstützt auf jeden Fall, weil sie Kämpfer des islamischen Staates die Grenze passieren lässt und umgekehrt verwundete Kämpfer in türkischen Krankenhäusern versorgen lässt. Es gibt, glaube ich, sogar ein Krankenhaus, das ausschließlich Betten hat für diese, also sind ausschließlich für diese Kämpfer vorgesehen. Die haben geholfen, dass Waffen geschmuggelt werden und so weiter. Also die Türkei hat ein Interesse. Und das entspricht natürlich auch dem Programm der AKP oder zumindest dem Programm von Erdogan, der eigentlich auch ein islamisches Kalifat als Islamist letztendlich als Ziel auch seiner Regierungspolitik sieht. Da hat er sicherlich Widerspruch in den eigenen Reihen, aber er sieht eigentlich so ein Kalifat als die richtige Staatsform oder Gesellschaftsform für Muslime an.
Ja, aber eher mit sich als Kalifen. Also was soll das werden, ja, da mit dem islamischen Staat?
Nun, die benutzt er. Die benutzt er natürlich, ja, wozu? Weil sie dafür sorgen, dass also dieser Abnutzungskrieg gegen die syrische Regierung vor allen Dingen und gegen die syrische Armee geführt wird, und das stärkt seine eigene Position und das schwächt die Position seines politischen Gegners, insbesondere in Syrien.
Gibt es noch andere Unterstützer außer der Türkei?
Man muss davon ausgehen, dass Saudi-Arabien, obwohl sie anders sprechen, dass es in Saudi-Arabien Kräfte gibt, die diese Gruppierung unterstützen. Denn es gibt eine Grenze, also die bewegen sich ja in diesem Gebiet, wo auch die Beduinenstämme unterwegs sind, und das ist Wüste im Wesentlichen. Also das ist keine klare Grenzkontrolle, die da stattfindet, und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass logistische Hilfe aus Saudi-Arabien kommt für diese Gruppierung, wie auch für andere Kampfverbände vorher. Und das geschieht sicherlich nicht offiziell im Namen der Regierung, aber ich habe das gesehen in Katar zum Beispiel, und so wird es in Saudi-Arabien auch sein und in anderen Golfstaaten. Da gibt es eben halt diese Personen, die Geld sammeln. Islamische Hilfsvereine sind das. Die sammeln Geld für die Menschen in Syrien und darüber, die dienen praktisch als eine Art Geldwaschanlage.
Neulich bahnte der US-amerikanische Vizepräsident Biden, dass also Saudi-Arabien, Katar, die Türkei da alle möglichen islamistischen Kräfte ausgerüstet hätte, solange die nur versprochen haben, gegen Damaskus vorzugehen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Unter den Augen der USA tun die engsten Verbündeten das und die USA kann da nur zugucken?
Ja, also die USA hat offensichtlich an Einfluss verloren, vor allen Dingen in Saudi-Arabien und auch in der Türkei. Das hat viel damit zu tun, dass Obama sich geweigert hat, eine militärische Operation gegen Syrien zu machen. Also 2013, als es darum ging, ob es eine Invasion gegen Syrien gibt, nach diesem Vorfall mit dem Giftgas. Und da hat sich ja sowohl das US-Militär als auch Obama dagegen ausgesprochen letztendlich. Und das haben offensichtlich die Türkei und Saudi-Arabien ihm sehr übel genommen. Im Übrigen auch seine Linie gegenüber dem Iran. Das hat insbesondere in Saudi-Arabien zur Verstimmung geführt und bringt heute Saudi-Arabien und Israel viel näher als zum Beispiel Saudi-Arabien und die USA. Aber selbstverständlich hat die USA weiterhin viel Einfluss auch in Saudi-Arabien. Nur darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es innerhalb der US-Administration auch sehr widersprüchliche Interessen gibt. Es gibt meines Erachtens nach den Versuch eines Politikwechsels. Nicht, dass die USA ihr grundsätzliches Ziel, alleinige Weltmacht zu sein, aufgegeben hat. Sie wollen es nur anders umsetzen. Und das folgt einem Rat von dem ehemaligen Präsidentenberater Brzezinski, der gesagt hat, die vielen Kriege, die die USA geführt haben, haben dazu geführt, dass der Ruf der USA sehr schlecht ist in der arabischen Welt und auch in anderen Ländern der Welt. Das müssen wir ändern. Es ist besser, wir versuchen unsere Ziele eben halt durch einen Integrationskurs zu erreichen. Also verhandeln, Gespräche integrieren, statt angreifen, militärisch angreifen.
Jetzt seit gut einem halben Jahr führen die USA mit einer Koalition zusammen, aus glaube ich 60 Staaten mittlerweile, Luftschläge durch gegen den Islamischen Staat. Berichte sagen, die Türkei unterstütze gleichzeitig weiterhin den Islamischen Staat. Wie sieht das denn bei Saudi-Arabien aus?
Ich denke, es ist in Saudi-Arabien ähnlich, obwohl Saudi-Arabien auf der anderen Seite auch große Angst davor hat, dass solche Kämpfer nach Saudi-Arabien zurückkommen. Aber es sind ja saudische Kämpfer auch in den Reihen des Islamischen Staates.
Das würde aber bedeuten, dass der Einflussverlust, den Sie gerade eben beschrieben haben, der USA nicht gerade gering ist.
Der Verlust des Einflusses?
Ja.
Ja, es ist so, dass die USA ja eine, also diese neue Strategie beinhaltet auch, eben nicht mehr alle Kohlen aus dem Feuer zu holen für andere Staaten dort in der arabischen Welt, sondern dass sie sagen, ihr müsst sozusagen selber für Ordnung sorgen. Wir bewaffnen euch, wir rüsten euch auf, wir bilden euch aus, wir machen alles, wir verkaufen euch alles, was ihr haben wollt, aber kämpfen müsst ihr selber. Und da findet eben halt auch ein Politikwechsel statt in der arabischen Welt.